Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Im Juni des vergangenen Jahres gab es ein Großereignis in unserer Stadt, auf das viele kunstinteressierte Wiesbadener lange gewartet hatten. Nach fünfjähriger Bauzeit wurde das Museum Reinhard Ernst für abstrakte Kunst eröffnet. Große Freude aller Orten, große Neugier und größtes Interesse. Inzwischen haben nahezu 150.000 Besucher den Bau des Architekten Fumihiko Maki und Exponate aus der Sammlung des Museumsstifters Ernst in Augenschein genommen. Eine imponierende Zahl. Zum Vergleich, das wäre halb Wiesbaden. Und wir möchten gern wissen, wie hat Reinhard Ernst das letzte Jahr erlebt? Was hat ihn gefreut, beeindruckt, gerührt? Ein Gespräch zum Einjährigen. Herr Ernst, im Juni des letzten Jahres hatten wir anlässlich der Museumseröffnung uns verabredet, uns in einem Jahr wiederzutreffen und über Ihre Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen. Und das ist heute. Vor einem Jahr sagten Sie, ein Erlebnis hätten Sie gerade schon gehabt, nämlich die Reaktion eines kleinen Jungen. Den hat nichts interessiert, außer das Auto.
Ja.
Können Sie sich daran erinnern?
Nein, ich habe mittlerweile, ich glaube, mindestens 2000 kleine Jungs gesprochen hier im Museum. Die Vormittage sind ja hauptsächlich mit Kindern hier gefüllt und da gibt es so viele nette Gespräche. Und das, was Sie eben gerade gesagt haben, das mit dem Auto, das höre ich eigentlich praktisch jeden Tag. Also mit anderen Worten, das, was der Junge gesagt hat damals, das sagen heute, das sagt jeden Tag mindestens ein, vielleicht auch 10 Jungs.
Und auch große Jungs, nehme ich an.
Ja, dazu zählen auch große Jungs, aber auch große Mädchen. Es ist rundum, wird es bewundert, ohne dass man genau weiß, was dieses Auto dort überhaupt soll.
Wie ging es denn weiter? Lassen Sie uns doch bitte an Ihren spontanen Erinnerungen teilhaben.
Ja, man muss, was heißt man muss? Man darf sagen, dass nach der Öffnung es Schlag auf Schlag weiterging. Das heißt, wir haben jeden Tag weitaus mehr Besucher gehabt, als wir uns vorgestellt haben. Und wenn man heute zurückschaut, ein Jahr, dann haben wir über 140.000 Besucher. Es werden sicher 150.000 sein. Und das ist schon etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Wir gehen davon aus, dass es so weitergeht. Wir müssen dafür natürlich was tun. Von alleine passiert nichts. Aber dafür wird hier unser Team sorgen und man sieht schon aufgrund der angelaufenen Frankenthaler-Ausstellung, dass der Besucherstrom derzeit so weitergeht, wie er begonnen hat.
Das ist schon mal äußerst erfreulich. Aber ich wüsste von Ihnen gerne, welche Erlebnisse hatten Sie in dem Jahr? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dem Publikum?
Ja, ich kann viele Geschichten erzählen, vorwiegend von denen, die man mit Kindern erlebt morgens. Wir haben ja die Vormittage für Schulklassen geöffnet und wenn man ab und zu dann mal hier ist, kommen die Kinder natürlich auf einem zu und wollen alles Mögliche wissen, was ein Bild gekostet hat, was das Auto gekostet hat. Also Geld spielt für Kinder eine große Rolle, wie für Erwachsene auch, nur die trauen sich nicht, das zu fragen. Kinder tun das. Und dann erlebt man beispielsweise, dass Kinder sich vor ein Frankenthaler-Bild setzen und der eine zu dem anderen sagt, naja, warum ist denn da so ein großes Loch in der Mitte, da ist ja gar nichts gemalt. Und der zweite sagt, damit du was reinmalen kannst, du Doofi. Das heißt, ja, Kinder nehmen es ganz anders wahr und dazu zählen aber auch Begegnungen mit Erwachsenen, dass ich vormittags zwei Damen getroffen habe, 84, 85, die mich angesprochen haben. Und als ich dann fragte, wo sie herkommen, sagten sie, aus Luxemburg. Und dann sagte ich, aus Luxemburg? Wie sind Sie hergeflogen? Sagt sie, nee, wir sind mit einem Auto gefahren. Und meine Freundin hier ist gefahren, sie war 84. Und wir sind jetzt hier, wir sind heute Morgen um 12 Uhr angekommen. Dann sind wir erst ins Museum, dann sind wir was essen, dann wieder ins Museum und heute Abend fahren wir nach Hause. Und das ist schon enorm, dass man nur wegen des Museums eine Reise von Luxemburg hierher macht oder dass Menschen sich morgens in den Flieger setzen von München, hier ins Museum kommen und nachmittags wieder nach Hause fliegen. Das bedeutet für mich natürlich, dass das Museum selbst große Aufmerksamkeit wiederfährt. Und das ist natürlich auch gut für unsere Stadt Wiesbaden, Und das merkt man immer wieder, dass Menschen hier herkommen, sich auch in die Geschäfte rundum gehen. Meine Frau hört das immer von Geschäftsinhabern, die sagen, seit sie hier unten das Museum eröffnet haben, haben wir mehr Zuspruch. Das erleben wir. Das heißt, so ein kleiner Bilbao-Effekt ist hier schon festzustellen. Und das freut uns natürlich auch, damit haben wir gerechnet, aber nicht in dem Maße. Und ansonsten hört man natürlich überall viel, viel Zuspruch. Und wenn Menschen kommen, hört man immer erstes, was für ein schönes Haus, was für ein schönes Museum. Das bedeutet, die Architektur spielt eine große Rolle. Das habe ich zwar erwartet, aber in dem Maße nicht. Also heute sieht es eher so aus, dass die Architektur wahrscheinlich genauso interessiert wie die Kunst selbst, die wir ausstellen, was schön ist. Also wir haben rundum viele, viele Erlebnisse und ich muss sagen, ja, ich wollte das erste Jahr nicht missen. Das ist so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächsten Jahre viel schlechter werden. Wir haben einiges vor und wir haben hier ein gutes Team. Das wird funktionieren.
Bevor ich Sie frage, was Sie vorhaben, vielleicht doch noch mal ein paar Erlebnisse.
Ja, das sind so viele Geschichten, die im Nachhinein, ich könnte ein Buch eigentlich schreiben. Und mich hat schon mal jemand aufgefordert, tatsächlich ein Buch zu schreiben. Alleine die vielen Briefe, die wir von Kindern bekommen. Also wir bekommen praktisch wöchentlich Briefe von Kindern, die das Museum besucht haben und die sich bedanken. Und diese Briefe sind ja nicht nur lesenswert, sondern auch rührend. Zum Teil mit Malereien versehen und der Frage, ob man das nicht auch mal ausstellen könnte. Also sehr, sehr, sehr differenziert von Kindern angefangen bis mit wirklich alten Menschen. Also das heißt, ich rede von über 100-Jährigen, die hier auch schon waren und die, die mich auch dann gefragt haben, warum ich das denn mache und wieso. Ja, und denen habe ich immer das Gleiche gesagt, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, also insofern, es gibt Geschichten, die müsste ich alle aufschreiben,
Ja,
aber man kann auch nur eins. Wenn ich das auch noch schreibe, ich habe einen 12-Stunden-Tag oder noch mehr, und dann muss ich ehrlich sagen, dann bleibt auch dafür keine Zeit und man macht dann das, was wichtiger ist. Und ich finde, es gibt viele andere Themen, die wichtiger sind als die, beispielsweise Kunst zu sammeln, wo ich jetzt langsam mal wieder dazu komme, mir mal Kataloge anzusehen, mir was anzulesen oder auch Auktionen zu besuchen oder an Auktionen teilzunehmen. Das langsam kommt jetzt erst, ist die Zeit jetzt dafür da und da freue ich mich natürlich drauf. Und bevor ich ein Buch schreibe, muss ich ganz ehrlich sagen, dann lasse ich es mal langsam angehen, irgendwann mal langsam angehen und mache das, was mir viel Spaß macht, nämlich Kunst zu sammeln.
Sie haben also immer noch so lange Tage.
Ja gut, wir haben eine Stiftung und die Stiftung macht ja nicht nur das Museum hier. Man darf ja nicht vergessen, dass wir hier auch andere Projekte haben, machen. Dass wir Verwaltungsaufgaben haben, Immobilien, wir haben ein großes Immobilienvermögen. Das muss verwaltet werden. Es gibt dann Probleme. Wir bauen und vermieten. Also das heißt, die Stiftung hat vielerlei Aufgaben und das ist natürlich auch meine Aufgabe. Es geht mir hier nicht ums Museum. Das läuft ja und da geht es um bestimmte Fragen, die ich dann beantworten kann. Aber vom Prinzip her sind die Aufgaben querbeet verteilt. Und das bedeutet, mein Tagesablauf ist wie früher auch. Geht morgens um 8 Uhr los und hört abends um 8 Uhr auf. Und dazwischen manchmal auch länger, manchmal auch weniger lang und manchmal sehr schönen Tagesablauf und manchmal einfach einen stressigen. Wenn Sie heute nach wie vor noch mit Firmen hier durchs Haus gehen, die immer noch ihre Restarbeiten zu machen haben, dann ist es alles wieder noch nicht schön, aber es muss gemacht werden. Und Sie müssen sich darum kümmern. Das ist einfach so.
Hatten Sie sich noch eine Weile mit Kinderkrankheiten befassen müssen, beziehungsweise Fehlern und Nachbesserungen?
Das tun wir heute noch. Also wir haben heute noch Nachbesserungen, Ausbesserungen, die nicht richtig gemacht wurden oder die jetzt erst zum Vorschein kommen. Also es gibt hier noch eine Menge zu tun und unsere Leute, die hier am Museum beschäftigt sind, die sind tagtäglich dabei, tagtäglich, den ganzen Tag, sich darum zu kümmern. Und das bedeutet, es ist noch viel, viel Aufwand, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, wir sind soweit. Und dann fangen wir natürlich von vorne an mit Renovierungen, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie hier 150.000 Menschen durchs Gebäude laufen haben, dann dann werden Wände beschädigt, dann werden Ecken beschädigt und. Sie müssen dranbleiben, damit das Museum nach wie vor noch gut aussieht. Und das sind wir natürlich. Wir sind laufend am Ausbessern, wir sind laufend am Nachstreichen. Und das heißt, da bleibt nichts hängen. Und das ist Aufwand. Und darum müssen Sie sich kümmern.
Hatten Sie damit gerechnet?
Ja, natürlich. Damit habe ich gerechnet. Ja, gut, ich habe je mehr, wenn man nur die Hälfte der Besucher hätte, dann wäre es sicher auch weniger. Aber bei dieser Anzahl von Besuchern muss man damit rechnen, dass auch mal was kaputt geht oder dass mal jemand mit dem Rollator gegen die Ecke fährt und die Ecke ist ab. Also die meisten Schäden entstehen tatsächlich durch Fahrzeuge, also durch Rollatoren, macht ja niemand gerne. Es passiert dann einfach und dafür müssen wir sorgen, dass die Ecke wieder drankommt.
Aber das Museum war piekfein in Ordnung, als es eröffnet wurde. Oder waren da auch noch Dinge, die noch zu tun waren?
Da waren auch noch Dinge, aber die hätten von 100 wahrscheinlich nur eine gesehen Und wir waren fertig.
Lassen Sie uns noch mal darauf zurückkommen, auf die Resonanz. Die war ja unglaublich, wie man gehört hat, wenn man in dieser Stadt lebt. Alle wollten das Museum sehen. Wie haben Sie darauf reagiert? Wie war das für Sie? Hatten Sie mit so einem Ansturm gerechnet?
Wir hatten nicht mit dieser Besucherzahl gerechnet, aber dass gerade am Anfang viele Menschen kommen, die vorher vielleicht auch noch nie im Museum waren, damit haben wir gerechnet. Damit haben wir auch geliebäugelt, weil das ist eines der großen Themen, die wir hier ja verfolgen wollen, Menschen ins Museum zu holen, die noch nie in einem Museum waren. Und ich glaube, das ist uns hier und da schon gelungen. Und alleine durch die Vormittage, wo wir Kinder hier haben, die noch nie in einem Museum waren, da passiert es, dass die Kinder wiederkommen mit ihren Eltern an der Hand. Und das ist etwas, das ist genau so eingetreten, wie wir uns das gewünscht haben. Und wir hoffen im Laufe der Jahre, dass das noch mehr passiert und dass wir hier Kinder mit ihren Eltern ins Museum bekommen, die vorher nur ein- oder zweimal vielleicht noch nie in einem Museum waren.
Ja, ich wollte Sie fragen nach berührenden Momenten, die Sie nie vergessen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es solche Momente gegeben hat, wenn Sie mit den Kindern zusammen waren.
Ja, das gab es gerade. Ich habe eben das Thema Eltern und Kinder dargelegt. Ich habe erlebt, dass ich ein kleines Mädchen, das war sicher, ich denke, es sprach gut Deutsch, aber man hat gemerkt, dass es nicht aus Deutschland stammte. Und die mit ihren Augen eigentlich alles aufzehrte, was zu sehen gab. Und dann kam sie dann zu mir und hat mich gefragt, wegen eines Bildes, und hat gefragt, wo ich das denn her hätte und warum das so groß wäre und warum es so bunt wäre. Und hat mich Sachen gefragt, die einfach, die Kinder fragen. Und dann habe ich ihr Antwort gegeben, habe gefragt, ob sie denn schon mal auch alleine hier gewesen mit ihren Eltern. Und sagt sie, nee, wäre sie noch nicht. Aber sie würde vielleicht mal mit ihren Eltern kommen, weil das wäre so schön hier. Und irgendwann, ich glaube, es waren 6, 8 Wochen später, war ich sonntags hier und hat gerade eine Führung beendet. Und dann habe ich die Kleine gesehen und sie hatte Mama und Papa an der Hand. Und die Eltern konnten ziemlich schlecht Deutsch sprechen, aber sie haben mir gesagt, dass ihre Tochter seit Wochen sie aufgefordert hätte, mit ihr ins Museum zu gehen. Und jetzt hätten sie es endlich geschafft und es wäre wirklich sehr, sehr schön. Ja, das ist ein schöner Moment, weil genau das eingetreten ist, was wir uns erhofft haben.
Und gerade Sie haben ja uns erzählt, dass Sie angefangen haben, sich für Kunst zu interessieren im Alter von 40.
Ja.
Und jetzt, das ist ja auch ein Antrieb gewesen, um dieses Museum zu bauen und dass Sie eben den Kindern jetzt die Möglichkeit geben, früher mit Kunst befasst zu werden.
Das ist genau das Thema eines unserer Antriebsquellen war ja letzten Endes, dass Kinder früher an Kunst herangeführt werden, als wir das erleben durften, wie Sie schon sagen, mit 40. Und ich möchte, dass Kinder mit 2 oder 3 zum ersten Mal ins Museum gehen und dass sie nicht das erleben müssen, was wir erlebt haben, nämlich 40 Jahre oder, sage ich mal, 35 Jahre wenigstens, keine Kunst zu erleben, keine Musik zu erleben.
Zum Thema Resonanz nochmal. Was ist denn aus den ewigen Meckerern geworden? Also den Leuten, Sie wissen schon, welche ich meine, die gesagt haben, was soll denn dieser Klotz hier, passt überhaupt nicht in die Wilhelmstraße. Die sagen, ja, diese moderne Kunst kann ich auch oder mein Kind kann das. Und die Leute, die hier drin waren, das habe ich selbst gehört, wenn man nach vorne guckt, Wilhelmstraße, sieht ja aus wie ein Gefängnis hier, diesen Stäben. Was ist aus denen geworden? Hören Sie die gelegentlich nochmal?
Eigentlich kaum. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen den Meckerern, die ewig meckern, egal über alles. Sie meckern über Wiesbaden, die meckern über alles. Die kann man nicht einfangen. Die Menschen, die gemeckert haben wegen des Gebäudes selbst, ich glaube, die konnten wir einfangen, weil die sehen ja selbst, wie es nicht nur außen, sondern auch von innen wirkt. Und sie sehen, welchen Eindruck das auch auf andere macht. Ich glaube, die sind ziemlich ruhig geworden. Wir haben einige, glaube ich, sogar bekehrt, glaube ich. Einige können wir nie bekennen, weil sie über alles Mögliche meckern. Und insgesamt hören wir sehr, sehr wenig negative Resonanz. Man liest ab und zu mal was bei Facebook oder so, dass Leute sich beschweren, dass dass man nicht so nah an die Wand gehen darf und. Und da gibt es ein paar Beschwerden, aber die sind zum größten Teil, wie ich selbst gesehen habe, für uns grundlos, für die Menschen, die es erleben, ja, vielleicht nicht so schön. Und da muss man aber auch Abstriche machen und muss sagen, okay, hier werden auch vielleicht mal Fehler gemacht, das ist das eine. Und zum anderen, man muss sich an bestimmte Regeln in Museen natürlich auch halten. Aber insgesamt gesehen nochmal, kaum negative Resonanz, fast ausschließlich positiv.
Sie haben in einer früheren Blauen Stunde prognostiziert, dass sich die Wiesbadener schon an das Museum gewöhnen würden und sogar froh sein werden, es zu haben. Es ist schon soweit.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass die Resonanz zeigt es eigentlich. Und auch das, was man lesen kann, was Menschen über das Museum sagen, Wiesbadener sagen, ich glaube, das ist mittlerweile schon so. Ich glaube, wir sind schon auf gutem Wege, zu Wiesbaden dazugehören. Und darüber sind wir natürlich froh und das haben wir uns gewünscht.
Ein kurzes Intermezzo mit Musik. Dem heutigen Thema angemessen haben wir auf die Klangfarben geachtet. Die Beatles und Yellow Submarine. Herr Ernst, das Museum ist ein offenes Haus, auch für Kooperationen mit dem Theater zum Beispiel oder der Richard-Wagner-Gesellschaft. Sie haben auch daran mitgewirkt übrigens, dass es nun eine Kulturroute gibt, wozu natürlich Ihr Museum ganz besonders gehört, Wilhelmstraße 1. Fördern Sie diese Kooperationen aktiv? Gehen Sie auf andere Institutionen zu oder kommen die zu Ihnen?
Also zum einen ist es so, dass wir uns das offene Haus immer gewünscht haben. Wir haben es ja auch so gebaut. Sie erinnern sich ja nun, dass wir hier das komplette Erdgeschoss frei zugänglich haben. Wo gibt es Museen, wo das der Fall ist? Schauen Sie sich mal um. Es gibt kaum ein Museum, die diese Möglichkeit bietet, dass man reingehen kann, sich umschauen kann, dann entweder ins Café gehen kann, ins Restaurant gehen kann oder in den Museumsshop und ins Museum oder wieder raus. Das bedeutet, man hat alle Möglichkeiten und die Kooperation mit Staatstheater und anderen Institutionen, die wünschen wir uns natürlich. Derzeit ist es noch so, dass wir nicht auf Leute zugehen, auf Institutionen zugehen, sondern dass sie auf uns zukommen. Hängt aber damit zusammen, dass wir ziemlich überlaufen sind. Das heißt, wir wissen eher gesagt gar nicht, wo wir anfangen können. Und in 2-3 Jahren wird es sicher so sein, dass wir auch hoffentlich die Zeit haben, andere anzusprechen, damit sie uns besuchen und damit hier etwas passiert. Die Mai-Festspiele sind ja hier schon bei uns zu Gast und Rheingau Musikfestival. Also es passiert hier schon sehr viel. Das wünschen wir uns und da sind wir auch sehr offen. Versuchen unser Bestes, dass es auch an den vorgegebenen Terminen klappt und sind sehr froh, weil die Resonanz ist auch hier sehr, sehr gut und auch diese Kooperation haben wir uns ja gewünscht. Auch die Kooperation mit unserem Museum nebenan beispielsweise, dass man hier eng miteinander arbeitet, dass man hier möglicherweise auch Ausstellungen miteinander, da sind wir dabei und das haut auch sehr, sehr gut hin, muss ich sagen.
Sie haben gerade erwähnt, dass Sie noch einiges vorhaben. Was ist das denn?
Ja gut, wir werden alle 6 Monate eine Sonderausstellung bringen. Wir werden jetzt im September die nächste Sonderausstellung für 6 Monate eröffnen. Alle 6 Monate. Und das sind meistens dann auch Ausstellungen, die ziemlich ungewöhnlich sind. Entweder sind es komplett neue Künstler oder sind Künstler, die einen Namen haben wie Helen Frankenthaler. Das heißt, es werden immer besondere Ausstellungen geben. Und nicht einfach eine Ausstellung, damit irgendeine Ausstellung stattfinden muss, sondern wir machen uns Jahre vorher Gedanken. Das bedeutet, die nächsten 5 Jahre sind von uns eigentlich geplant, was an Ausstellungen kommen soll. Und das ist viel Aufwand, das kann man sich kaum vorstellen, weil man hier ja auch bei uns einiges vorbereiten muss. Ich meine, die Bilder müssen besprochen werden und müssen neu eingebaut werden in den Rundgang. Das heißt, es ist viel, viel Aufwand. Das müssen Kataloge, das machen andere Museen natürlich auch, aber wir sind ja ein relativ kleines Unternehmen, Museumsunternehmen. Wir sind hier 15 Leute, die hier festarbeiten und da hat jeder seine Aufgaben von morgens bis abends. Das ist so. Aber das ist auch gut so.
Immerhin haben Sie keinen Stress mit unwilligen Leihgebern, weil Sie alles in Ihrem Depot haben.
Ja, das ist wahr, aber das hängt natürlich mit der Ausstellung zusammen. Es werden auch Zeiten kommen, wo wir Leihgaben uns besorgen, weil sie einfach gut in die Ausstellung passen. Also das wird passieren. Derzeit ist es so, dass wir alles aus eigener Kraft schaffen können. Das bedeutet aus unserem Depot. Aber die nächste Sonderausstellung wird beispielsweise schon vorwiegend aus Leihgaben bestehen. Und das ist auch, was gewünscht ist, denn wir verleihen ja schon seit vielen Jahren an andere Museen, sodass wir dann auch erwarten, wenn wir mal was haben wollen, dass wir das bekommen. Und das wird auch so kommen, das wird auch so sein.
Ein Sammler hört nicht auf zu sammeln, wie wir wissen. Wie viele Bilder haben Sie im letzten Jahr erworben?
Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, aber ich schätze jetzt mal um die 40.
Und welche?
Sind
alle Sammlungen, ja, oder ganz, was ganz Neues?
Es ist immer was Neues. Ich meine, komplettieren heißt ja nicht, dass nichts Neues ist, sondern wir haben ja die 3 Schwerpunkte, USA, Europa und Japan. Und aus diesen Bereichen kommt die jeweilige neue Kunst. Und wenn ich sage neue Kunst, dann kann es auch alte sein. Das heißt, dann ist die eben schon vielleicht auch in den 50er Jahren gemalt. Das ist 2, 3 alte Werke, aber es sind auch viele junge Künstler dabei, die abstrakt malen, Männer, Frauen. Und das muss einfach in die Sammlungsphilosophie passen, dass es abstrakt ist, dass es schön farbig ist und dass es auf Anhieb gefallen muss. Auf Anhieb meine ich, es muss in den ersten 10 Sekunden gefallen, sonst macht es keinen Sinn.
Ihnen gefallen?
Mir gefallen. Ich kaufe es ja auch.
Im Dezember sind Sie gemeinsam mit Ihrer Frau mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet worden. Was bedeutet diese Ehrung für Sie?
Ja, das bedeutet in erster Linie Anerkenntnis für das, was wir hier in Wiesbaden gemacht haben. Als Wiesbadener Bürger, wir wohnen ja schon seit 2000 hier in Wiesbaden, meine Frau ist Wiesbadenerin, fühlen wir uns natürlich hier zu Hause. Und für uns war es nie die Frage, dass wenn wir ein Museum bauen, nachdem es in Limburg damals nicht geklappt hatte, dass es nur Wiesbaden sein kann und dass es dann mit dem Grundstück geklappt hat, die Stadt auch mit uns harmonisch, das kann man wirklich sagen, zusammengearbeitet hat. Wir unterstützt worden sind durch die Stadt, wenn mal irgendetwas schnell gebraucht worden ist. Manchmal hätten wir uns auch ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, das gab es auch. Aber im Großen und Ganzen hat es wunderbar geklappt und das Museum steht in Wiesbaden und die Ehrenbürgerwürde ist für uns natürlich vom Prinzip her das Höchste. Mehr kann man in Wiesbaden nicht schaffen und wir haben uns sehr darauf gefreut. Wir haben das Museum nicht deshalb gebaut. Aber es ist doch dann letzten Endes schön, wenn man sieht, dass es angenommen wird und dass man die Stadt dafür auch was gibt. Und man muss ja sagen, Ehrenbürgerwürde ist ja in Wiesbaden hier schon etwas ganz Besonderes. Und darüber haben wir uns riesig gefreut, ja.
Aber sagen Sie uns doch mal, wo hätten Sie denn gerne mehr Unterstützung erfahren von der Stadt?
Naja, es gab ja Themen, wo beispielsweise, wo wir gerne tagsüber oder sonntags morgens mal die Skulpturen von Schelida über Dach eingebracht hätten. Das durften wir nicht, das mussten wir dann nachts machen. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr vom Verkehrsdezernenten wahrscheinlich. Ich glaube, der war offenbar dagegen, dass es an einem Sonntagmorgen gemacht wird. Da hätten wir uns schon gewünscht, mehr Publikum um uns herum zu haben bei der Einbringung. Das war ja schon was Besonderes. Dann hätte es uns auch gefallen, wenn es tagsüber, also sonntags morgens passiert wäre und nicht sonntags nachts um 2 Uhr. Und da gibt es ein paar mehr Punkte, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen, weil sie verblassen ja jetzt. Das ist ja alles vergessen. Und das ist ja auch etwas, worüber ich heute überhaupt nicht mehr rede, weil es gab dann so viele positive Punkte auch. Beispielsweise, dass unser Bürgermeister uns immer und überall praktisch nicht nur lobt, sondern auch aus eigener Überzeugung als wirklich zu Wiesbaden gehörig bezeichnet. Punkt 1, Punkt 2. Die Bauaufsicht, die hat uns während der ganzen Bauphase, da gab es kein Problem, man hat uns gut behandelt, es gab also alles, es gab so viele positive Sachen, die negativen überwuchern und ich muss sagen, deshalb reden wir von den negativen überhaupt nicht mehr. Und das, was ich gesagt habe, jetzt beispielsweise mit der Schelida, wenn ich daran denke, wie viele Personen nachts um 2 Uhr hier waren und zugeschaut haben, was hier los war, wir haben ja eine Nacht hier zum Tag gemacht. Das war etwas, es war ein riesiges Fest. Und vielleicht hätten wir das nicht hinbekommen, wenn wir es am Sonntagmorgen gemacht hätten. Also auch das sieht man, wir haben aus dem Negativen etwas Positives machen können.
Das ist prima umgedeutet, ja. Ja. Das ist ein tolles Event, das hat man in Wiesbaden auch nicht alle Tage.
Das stimmt.
Oder alle Nächte.
Nein, das war sehr schön. Und wir hatten auch den Partnerschaftsverein hier gehabt, die Kuchen gebacken haben, die Wein ausgeschenkt haben. Also das war ein echtes Erlebnis in dieser Nacht. Also man sieht, aus allem Negativen haben wir was Positives gemacht.
Was sagt denn Ihre Frau zu all dem? Ich wüsste gern mal, wie ist es ihr ergangen und sieht sie das genauso wie Sie? Ist sie so glücklich und zufrieden?
Ja, sie ist deshalb glücklich zufrieden, weil es fertig ist. Ich meine, man muss ja schon mal sagen, wir haben 3 Jahre Planungszeit, das war sicher die schöne Zeit. Die 5 Jahre Bauzeit waren eher schwierig, auch für sie. Ich meine, sie hat es ja alles mitbekommen. Wir haben unsere Urlaube verlegt, wir haben die Urlaube gekürzt. Wir haben in einem Jahr überhaupt nicht in Urlaub wegen der Bauerei. Und da können Sie sich doch vorstellen, dass eine Frau, die weiß, dass auch ein Urlaub mir gut täte, ihr gut täte, dass sie dann nicht unbedingt immer positiv reagiert. Aber insgesamt gesehen hat sie mich ja in all den Jahren kräftig unterstützt. Auch schon allein dadurch, dass sie mich hat machen lassen, was ich machen musste. Alleine das ist schon, ich würde mal fast sagen, das machen nicht viele Frauen mit. Und sie war immer dabei, wenn es um eine Entscheidung ging, auch Innenausbau, wie gestalten wir beispielsweise die Wände. Dass wir die Wände heute in Spachteltechnik gestaltet haben, das war ihr Wunsch, das war auch ihre Idee von Anfang an gewesen. Also sie ist schon sehr viel von ihren Ideen auch eingeflossen in die Innenarchitektur. Und sie war oft bei Besprechungen dabei und hat uns geholfen. Und sie liebt das Museum. Sie hat natürlich auch und sie liebt auch beispielsweise gerade die Chance, mit Kindern ins Gespräch zu kommen und auch mit alten Menschen ins Gespräch zu kommen. Also sie ist oft hier, wir sind oft hier und sie ist rundum zufrieden und meinte dann eben nur, okay, vielleicht haben wir in diesem Jahr mal ein bisschen mehr Zeit.
Haben Sie jetzt ein bisschen mehr Zeit?
Ich denke schon. Also ich denke, ich habe mir fest vorgenommen, habe auch meine Urlaube schon geplant. Das ist also um einiges mehr wie die letzten Jahre. Aber es ist ja auch kein großes Problem heutzutage mehr. Man fährt ja in Urlaub und ich habe meistens meinen Rechner dabei. Und dann mache ich so 2-3 Stunden am Tag meine Hausaufgaben und dann anschließend Urlaub. Und damit kommen sie sehr gut zurecht, weil 2-3 Stunden am Tag, da lässt sie mich, da kann sie machen, was ich will. Ich setze mich in mein Büro, ich meine in mein virtuelles Büro und mache. Aber wir machen mehr Urlaub, es wird auch an der Zeit, das zu tun. In meinem Alter sollte man sich das ruhig gönnen, machen wir auch und genießen dann das Museum aus weiter Ferne.
Und Urlaub, was bedeutet das? Sie waren ja gerade in Abu Dhabi und haben sich das Museum von Jean Nouvel angesehen. Ihre Urlaubsreisen sind Ihnen dann verbunden auch mit solchen Vergnügen, etwas anderes anzugucken, Architektur, Kunst, oder ist das einfach so wenig wie möglich tun?
Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass Urlauber, das beispielsweise Museumsbesuche sind ja Vergnügen. Das ist ja hohes Vergnügen.
Also
das ist ja natürlich mehr als Urlaub. Also wenn man sagt, in einem Urlaub besuche ich Museen, dann ist es ja bei weitem kein Muss. Und das Museum in Abu Dhabi habe ich schon im Rohbau mal besichtigen dürfen und habe es jetzt fertig gesehen. Und wenn wir irgendwo in Mallorca unterwegs sind, dann besuche ich Galerien, besuche Künstler, die ich kenne. Also natürlich ist Urlaub immer bei uns verbunden mit Museen, mit Kunst. Aber das ist kein Stress, sondern das ist eigentlich wohldosiert und immer mit viel, viel, viel Spaß und Freude verbunden.
Ich wünsche Ihnen beiden schönen Urlaub.
Dankeschön, vielen Dank.
Reinhard Ernst, vielen Dank.
Gerne.
Sie hörten Blue in Green von Miles Davis. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde, in der wir den ersten Jahrestag des Museums Reinhard Ernst feiern. Für Sonntag, den 29. Juni, plant das Museumsteam ein Fest, sicher mit schönen Überraschungen. Eine gute Gelegenheit, im Foyer die Installation des Wiesbadener Glaskünstlers Karl-Martin Hartmann mit dem roten Ferrari zu bewundern, wie schon so viele Besucher zuvor. Nachdem wir Reinhard Ernsts Erinnerungen gelauscht haben, werfen wir einen Blick ins Innere des Museums und treffen Christine Rother, vielen Wiesbadenern bekannt als Galeristin. Sie führt mit Leidenschaft Gäste durch die Ausstellung. Frau Rother, Sie sind eine erfahrene Kulturvermittlerin und führen Besucher durch das Museum Reinhard Ernst. War das eigentlich Ihre Idee oder hat Herr Ernst Sie gebeten?
Ja, also meine Idee schon in dem Sinne, dass ich mal bei einem Zusammentreffen in einer Führung durch den Rohbau, also durch die Baustelle, mir so vorgestellt habe, ich könnte mir so gut vorstellen, über die Kunst was zu erzählen und auch Führungen zu machen. Und dann habe ich in irgendeinem Zusammenhang Herrn Ernst mal kurz angesprochen und auch die Frau Dahlmer, vor allem die Frau Dahlmer, und habe gesagt, meinst du, ich könnte mich da bewerben? Und sagt sie, ja, mach das doch ruhig. Und das habe ich dann auch getan und habe mich offiziell beworben, dass ich gerne da Vermittlerin sein möge. Und dann wurde ich eingeladen, kurz vor der Eröffnung, zu einem sogenannten Vorgespräch. Und auch musste ich auch selber mich mal präsentieren vor einer Gruppe von anderen Mitbewerberinnen und Bewerbern und habe dann meine erste Führung so vorgestellt, wie ich es mir denken würde, dass ich das mache. Und dann haben sie gesagt, ja gerne, ich soll am 23. Juni, habe ich dann schon gleich meine Feuerprobe gehabt, am Eröffnungstag, und habe meine erste Führung gemacht.
Gleich schon, das ist ja toll.
Und von da an dann weiter.
Und Sie hatten also ein richtiges Casting hinter sich.
So ein bisschen, ja, kann man sagen.
Hatten Sie sich darauf vorbereiten können?
Ja, das schon. Wir hatten ein paar Vorgaben bekommen, um welche Künstler wir uns bemühen sollten und auch über die wir ein bisschen sprechen sollten. Und darum habe ich dann meine Vorstellung gestrickt, sozusagen.
Wenn Sie am Eröffnungstag angefangen haben, mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen, also wie viele Führungen haben Sie denn schon hinter sich?
Also inzwischen sind es bestimmt schon, also auf jeden Fall viel, viel mehr als 100. Bis 100 hatte ich nämlich noch gezählt und inzwischen habe ich aufgehört zu zählen.
Können Sie uns etwas erzählen über das Publikum? Wie könnten Sie das beschreiben? Sind das durch die Bank weg alle Altersgruppen, Gebildete, Ungebildete?
Also es sind wirklich tatsächlich die verschiedensten Gruppierungen, die auf mich treffen. Ich will es vielleicht an zwei Beispielen jetzt gerade mal ein bisschen darstellen. Und zwar einmal war es so, dass zwei ältere Damen auf mich zukamen. Also die hatten mir eine offizielle Führung gebucht, kamen dann zu mir und sagten, sie hätten den ganzen Tag schon im Museum verbracht und haben auch mit Audioguide die Führung gemacht und hätten sich mit der Architektur befasst. Und so habe ich still für mich gedacht, und wofür brauchen Sie jetzt mich noch? Aber dann hat sich herausgestellt, dass die beiden Damen doch noch so hoch interessiert waren und ein paar Einzelheiten gefragt haben. Schließlich sagten sie zu mir, sie waren jetzt noch das i-Tüpfelchen auf den ganzen Tag. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und wir haben eine wunderbare Stunde, anderthalb verbracht, indem wir da mehr oder weniger Gespräche geführt haben und ich durch die Einzelheiten und Besonderheiten der Kunst dann nochmal sie persönlich geführt habe. Und das andere war eben, dass eine große Gruppe, eine Firma kam und eine andere Dame aus der Gruppe sagte, also wissen Sie, ich bin da jetzt mitgegangen, aber ich habe da überhaupt gar keinen Sinn dafür und normalerweise würde ich nicht in so ein Museum gehen. Und mitten in der Führung sagt sie plötzlich zu mir, wissen Sie, Frau Rothe, auf einmal habe ich Zugang bekommen, auf einmal macht es mir Spaß zuzuhören und ich werde ganz bestimmt nochmal wiederkommen. Also schöner geht's nicht.
Ist das eine Ausnahme gewesen, dass jemand hierher kommt und völlig unbeleckt ist? Oder waren das viele, die Mehrzahl, die keine Museumsgänger sind und vielleicht auch uninformiert?
Also, ich kann es schlecht sagen, aber ich glaube fast, es ist eher die Mehrzahl, die noch nicht so sehr informiert ist. Natürlich, wenn irgendwelche Kunstvereine kommen und so, die sind informierter. Oder wenn das Museumsfreunde aus irgendwelchen Städten und die Freunde eines Museums kommen. Aber oft sind es ja einfach auch nur Firmen, die einfach sagen, das ist ein wunderbares Gebäude, eine ganz fantastische Institution, die hier entstanden ist und deswegen reinkommen.
Sind das Menschen, die auch zum großen Teil eigentlich sich für Kunst nicht so interessieren, aber denken, naja, jetzt hat Wiesbaden ein neues Museum, darüber ist viel geredet worden, unglaubliches Bohai. Das ist ja ein Must, dass man da reingeht und sich das mal anguckt.
Das glaube ich schon, dass das auch ein großes Zugpferd ist. Dass auch die Gesellschaft dann denkt, nicht nur die Wiesbadener, auch von außen, auch überregional, dass man denkt, das ist ein so wunderbares Projekt. Das ist ja, ich meine, das ist ein Museum, es ist ein privat finanziertes öffentliches Museum. Das muss man sich ja mal vorstellen, das gibt es ja nicht so oft. Und dann eben unter der Führung von Herrn Ernst und seinen Ideen, seinen Vorgaben aus der Stiftung dann entstanden und für jedermann zugänglich. Das ist schon was ganz Besonderes.
Sie sind ja eine sehr erfahrene Kulturvermittlerin durch Ihre langjährige Arbeit als Galeristin. War das dennoch die Aufgabe, die Sie hier haben, war das etwas Neues für Sie oder kennen Sie das?
Naja, es war insofern ein bisschen was Neues, weil natürlich bei dieser großen Vielfalt der Sammlung von Herrn Ernst es einige Künstler auch gab, mit denen ich noch nicht so vertraut war. Und das war für mich natürlich eine ganz wunderbare Herausforderung, sich mehr mit solchen Künstlern, die ich eben zwar vom Namen her kannte, aber noch nicht im Detail, mich mal näher zu befassen. Und ich habe festgestellt, aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in diesem Fach ist mir es auch ganz schnell im Sinn geblieben und hat sich manifestiert bei mir.
Lassen Sie uns bitte an Ihren Erfahrungen noch ein bisschen teilhaben. Was können Sie uns erzählen über die Museumsbesucher, die Sie geführt haben? Also ich nenne mal ein paar Stichworte. Aufgeschlossenheit, Offenheit, Skepsis, Vorurteile, Reaktionen, die Bandbreite. Was wollten die Leute wissen?
Viele hören einfach mir nur zu und sagen dann am Schluss, oh, das war jetzt interessant, weil ich scheinbar oder offensichtlich einen Bogen schaffen kann, einmal über die Architektur was zu erzählen, dann auch über die Künstler, über das Werk an sich, aber auch so zwischendrin immer mal ein paar nette Geschichten erzählen kann zu den Künstlern, über die Künstler und deren Werke. Und das finden die Besucher sehr spannend und da wird das genauso spannend für jemand, der als wissender oder informierter Gast kommt, der sehr viel mit sich mit Kunst auch schon befasst hat, genauso spannend wie jemand, der tatsächlich vielleicht zum ersten Mal sowas sieht und die abstrakte Kunst, und da gebe ich Herrn Ernst vollkommen recht, die abstrakte Kunst ist ein gutes Medium, sich mit der Kunst zu befassen, also einfach zu initiieren, weil ein vorgegebenes Porträt oder eine Landschaft, eine figürliche Arbeit, die gibt ja was fest vor und damit muss man sich befassen. Und wenn man ein abstraktes Kunstwerk sieht, kann man sich da rein verlieren und sich seine eigenen Vorstellungen machen. Und das gefällt vielen Leuten doch, obwohl sie sagen, ach nein, mit abstrakter Kunst können wir gar nichts anfangen, können sie aber doch. Und das rauszukitzeln, dass sie es dann doch können, das macht die Sache so spannend.
Also Sie schaffen das dann, ja?
Ja, in der Regel schon.
Sagen Sie nochmal den Ablauf. Also Sie haben es mit Personen oder einer Gruppe von Personen zu tun, die stehen jetzt vor einem Bild. Die gucken das Bild an und sie erkennen das schon. Die stehen davor, so, ich sage jetzt mal flapsig, wie der Ochs vorm Berg und sagen, ah ja, okay, aha. Was machen Sie dann?
Also wenn sowas kommt, dann, also als Beispiel, sowas direkt, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, habe ich so noch nicht erlebt, dass ich das Gefühl hatte, weil ich meistens direkt auf die Kunstwerke ja eingehe und die Leute schon ja packe mit meinen Erzählungen. Aber ich hatte dieser Tage mal eine Situation mit einem Gemälde von Helen Frankenthaler, When the Snow Melts. Da stand die Dame davor und dann sagt sie, was wird das wohl jetzt kosten? Ich würde, wenn ich es jetzt malen würde, ich würde ganz bestimmt nicht so viel kriegen. Also wir haben keinen Betrag genannt, aber ich würde ganz bestimmt viel weniger kriegen. Ich könnte es jedenfalls locker auch. Und dann habe ich gesagt, so, das glaube ich aber nicht. Und habe also ganz kategorisch verneint, dass sie das so könnte. Und dass sie diesen Farbendialog so schaffen kann, wie es Helen Frankenthaler. Und diese Farbphilosophie, die sie dahinter hat, das kann sie nicht so einfach so machen. Und solche Situationen hatte ich ja früher in meinem Galerieleben auch, dass manche Kunden zu mir kamen und so, ach, das ist ein abstraktes Kunstwerk, das kann ich ja auch. Oder das kann sogar mein Kind im Kindergarten. Und dann habe ich gesagt, am liebsten würde ich Ihnen jetzt einen Farbtopf hinstellen und einen Pinsel und eine Leinwand geben und dann machen Sie mal. Also es geht nicht. Und sowas hatte ich natürlich schon hin und wieder, dass Leute meinten, die Chuzpe zu haben, es selber auch zu können. Und das kann man eben nicht so einfach.
Und mit welchen Argumenten schaffen Sie es, die Leute zum Umdenken zu bringen? Also dass die sagen, ach so, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen.
Durch das Erzählen. Es gibt keine festen Argumente, aber so im Erzählen über ein Werk. Wenn ich jetzt sage, oder wie ein Karl Otto Goetz, wie er tänzerisch mit seinem Besen dann diese Schwünge gemacht hat, dann mache ich das so ein bisschen nach, wie er wohl gearbeitet hat, auf dem Boden liegend oder mit seinen Arbeiten. Teilweise auf dem Boden liegend oder eben gerade Helen Frankenthaler, die dann neue Farben kreiert, regelrecht durch das Ineinanderwischen und dadurch aus der zweidimensionale Ebene der Leinwand ein Volumen schafft oder wo man sich richtig verlieren kann in das Kunstwerk. Und das sind dann erzählerische Kommentare, die ich abgebe, um den Betrachtern diesen Blick zu vermitteln.
Es gibt ja nun auch viele Menschen, die sich Bilder betrachten und sich freuen, wenn sie eine Geschichte erzählt bekommen. Ja. Was sagen Sie denen, wenn die meinen, ich kann damit nichts anfangen, ich würde ja gerne, aber wo ist die Geschichte und ich sehe Farben und wie die Farben aufgetragen sind und die Bewegungen, schön und gut, aber ich will ein bisschen mehr.
Da erzähle ich dann so ein bisschen aus dem Leben des Künstlers. Also ich nehme jetzt wieder Helen Frankenthaler, weil es gerade so präsent ist einfach. Und da gibt es ja, sie hat ja eine neue eigene Technik in den 50er, Anfang der 50er Jahre entwickelt, die Soakstain-Technik. Und dann erzähle auch darüber, dass andere Künstler ihr das ja dann Morris Lewis und Kenneth Noland mehr oder weniger in Anführungszeichen nachgemacht haben. Und dann erzähle ich auch, dass die Leinwand ja so pur ist und dann die Farbe durchdringt, auch auf die Rückseite. Also wenn man jetzt das Bild umdrehen würde, sehr stark die Farbe auch sehen würde. Und solche Dinge erkläre ich und erzähle ich dann den Betrachtern und erzähle dann auch Zitate. Also ganz oft bringe ich Zitate von den Künstlern, wie zum Beispiel Morris Lewis gesagt hat, in etwa, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber in etwa sagte er, Sie, Helen Frankenthaler, Sie haben die Brücke geschaffen zwischen Jackson Pollock und dem, was in der Kunst möglich ist. Und darauf konterte dann irgendwann Helen Frankenthaler und Sie, Morris Lewis, sind über diese Brücke einfach hinweggegangen. Also solche Zitate nenne ich dann manchmal und damit erwische ich die Leute ganz gut.
Die Menschen sind bestimmt begeistert, die Zuhörer, wenn sie von Ihnen so viele Details aus dem Leben und Werk der Künstler erfahren. Aber wie weit könnten Sie, die Betrachter, die Erkenntnisse auf andere Werke übertragen? Also sind die nicht genauso ratlos dann wie vorher, wenn sie es mit unbekannten Werken zu tun haben? Können Sie das da übertragen?
Das weiß ich nicht, ob es bei jedem klappt, aber was bestimmt klappt, ist, dass ich die Bereitschaft, sich mit abstrakter Kunst auseinanderzusetzen und sich da mal reinzuschauen in ein Werk, die schaffe ich schon, dass das dann mehr ist und dass man dann eher auch mal sagt, ich schaue mal jetzt ein bisschen genauer hin bei einem abstrakten Kunstwerk und schaue mal nach, was mir das emotional bringt und wie es mich ergreift.
Nochmal zu der Geschichte. Wann kann man auch bei Helen Frankenthaler eine Geschichte sehen im Bild?
dass die Menschen kann man nicht, also bestimmt nicht so, wie sie es gemalt hat oder was die Geschichte war, die in ihrem Kopf vorgegangen ist während des Malprozesses. Gehe ich mal sehr davon aus, dass das in der Regel anders wird bei dem Betrachter, eine andere Assoziation. Und das ist ja auch richtig so und das will sie ja auch. Ich sage es jetzt eben, habe ich gerade angefangen zu sagen, Sea Level, das Bild, was auch das Titelbild dieses Katalogs und überhaupt der Ausstellung Move and Make jetzt ist, da hat sie, weil sie inspiriert war von einer Landschaft, einer Seeküstenlandschaft, das Bild erstmal waagerecht gemalt und hat dann aber, um eben nicht diese direkte Assoziation zu und diese Geschichte, dass sie vielleicht irgendwo an der Küste war und so, dass das nicht so klar wird, denn sie ist eine abstrakte Malerin, hat sie klipp und klar gesagt, ich mache einen Pfeil hinten drauf, es muss unbedingt Hochformat hängen, damit der Betrachter nicht direkt sieht, aha, das ist ja jetzt eine Küstenlandschaft. Sie ist eine abstrakte Malerin und will es auch so belassen.
Von Professor Gottfried Kiesow, dem früheren Denkmalpfleger, habe ich sein Diktum im Kopf, sehen lernen. Mhm. Was ist Ihre Meinung dazu?
Das ist ungeheuer wichtig. Das kann ich von mir selber auch sagen. Ich bin als Kind schon mit meinen Eltern in Ausstellungen gegangen und Museen und Galerien und dergleichen mehr und habe als Kind schon gelernt zu sehen. Und das kommt mir jetzt natürlich, je älter ich werde, auch durch die über 30 Jahre Galerietätigkeit, sehr zugute. Viel sehen ist das A und O.
Wie beurteilen Sie die Lernkurve Ihres Publikums am Ende der Führung?
Oh, schwer zu sagen. Ich weiß ja nicht genau, also sind in der Regel, also eigentlich immer, alle Besucher sehr, sehr angetan und freuen sich, dass sie von mir so viel vermittelt bekommen haben und auch so vielerlei verschiedene Bereiche. Was natürlich dann bleibt und was wirklich gelernt wurde daraus, kann ich nicht beantworten.
Welche Reaktionen haben Sie zum Bau bzw. der Architektur von Fumihiko Maki erlebt? Also das ist natürlich nicht Ihr Gebiet, weil Sie ja durch die abstrakte Malerei führen. Aber Sie kriegen ja mit, dass da auch viele Vorurteile gab.
Ja.
Der Zuckerwürfel, was ist das denn? Sieht ja aus wie ein Gefängnis, also diese Stäbe von außen und so weiter. Sie kennen das ja alles.
Ja, die habe ich natürlich im Vorfeld gehört. Ich weiß aber auch jetzt, nachdem es fast ein Jahr steht und in Gang ist, dass diese Stimmen sehr, sehr, sehr leise geworden sind. Und im Gegenteil, es ist eher so, ach, man wollte es ja eigentlich immer schon so, auch wenn es vorher diese komischen Unkenrufe gab. Was die Architektur angeht, da habe ich mich natürlich schon sehr mit befasst. Und wenn mich Besucher fragen, ich führe ja auch manchmal Teilarchitektur, Teilkunst, also da sind es schon Punkte, die ich dann auch gelernt habe, wo ich mich wirklich intensiv reingearbeitet habe, warum jetzt zum Beispiel auch gerade zur Straße, zur Wilhelmstraße raus, dieses riesengroße Fenster ist, um eben die nachbarschaftliche historische Architektur mit einzubeziehen in einen guten Dialog mit dem Museum. Und das ist zum Beispiel einer der vielen Aspekte, die Fumihiko Maki sehr, sehr wichtig waren, dass er so eine menschliche Architektur gebaut hat und immer das, was bisher an Architektur drumherum steht, in irgendeiner Form dann auch in Bezug genommen hat.
Wir haben jetzt noch nicht, das ist ja extrem wichtig, gesprochen über Ihre Erfahrungen mit den Kindern.
Da habe ich noch, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viel. Ich habe zwei Erfahrungen gehabt, weil ich mal eine Schulklasse mitgeführt habe. Aber mein Schwerpunkt ist tatsächlich auf Erwachsenenführung. Deswegen habe ich, und auch Jugendliche habe ich schon mal hier gehabt, die unheimlich viel sehen, die eine Begeisterung zeigen darin, wie sie plötzlich abstrakte Bilder interpretieren und da für sich selbst ihre eigene Welt schaffen. Das ist noch viel, viel intensiver als bei Erwachsenen, das muss ich schon sagen.
Man kann von den Kindern lernen.
Definitiv, kann man. In der Hinsicht auf jeden Fall.
Ich denke gerade noch mal darüber nach, dass Sie sagen, die Kinder machen ihre eigenen Geschichten. Die machen das, wozu die Erwachsenen nicht so fähig sind.
Nicht mehr fähig
sind. Oder nicht mehr fähig sind.
Ja. Was eben sehr schön ist, auch im Audioguide gibt es ja, es gibt ja immer die Scans auf dem Boden und da gibt es ja die weiße Walfischflosse und da sind Kinderführungen auch von Kindern, mit Kinderstimmen, die selber sich dann was vorstellen und das dann erzählen und so dann das an andere Kinder weitergeben.
Christine Rother, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war's für heute. Die Gespräche können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Dort sind auch andere Blaue Stunden mit Reinhard Ernst zu finden. In 5 Sendungen aus den Jahren 2018 bis 2024 erzählt er von seinen Sammlungen, von seiner Freundschaft zum Architekten Fumihiko Maki sowie vom Entstehungsprozess seines Museums. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einer weiteren Klangfarbe, Deep Purple und Black Night.